Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Mit diesem Wochenspruch aus Lukas 9 begrüße ich Sie herzlich zum Audiogottesdienst am Sonntag Oculi. Heute feiern wir erstmals auch wieder Präsenzgottesdienst in der Christuskirche. Unser Audioangebot werden wir zunächst noch in reduzierter Form fortführen. Folgende Lieder werden in diesem Gottesdienst gesungen. Nummer 440, die Strophen 1 und 3. Nummer 419, die Strophen 1 bis 4. Und Nummer 575, Vers 1 und später Vers 3. So kommen wir zu diesem Gottesdienst zusammen, sind miteinander verbunden im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund und seine Treue zu uns unverbrüchlich hält und der das Werk seiner Hände nicht preisgibt. Wir hören Psalm 34. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Frevler wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Epheserbrief. Einen Brief, der aller Wahrscheinlichkeit nach nicht von Paulus stammt, jedoch in seinem Namen geschrieben wurde. Dies ist zum Verständnis wichtig, denn sonst ist man irritiert. Paulus setzt sich für Freiheit und Gleichheit ein, der Epheserbrief bezieht Stellung für Hierarchie, die Unterordnung von Frauen unter Männern und Sklaverei. Wir werden also das Evangelium im Predigttext, die gute Botschaft, suchen müssen. Hören wir aus Epheser 5 die Verse 1 bis 8.
So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind die Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Gottes und Christi. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn.
Gut und Böse, Schwarz und Weiß, Finsternis und Licht. So beschreibt der Text die Welt und das Leben. Aber so ist es nicht. Es ist die Moralfalle, die uns der Epheserbrief hier stellt. So hat es ein Kollege einmal sehr treffend formuliert. Eine Moralfalle für alle, die ihr Leben aus ihrem Glauben heraus gestalten wollen. Und die Kirche ist immer wieder in diese Falle hineingetappt. Der Epheserbrief fordert von den Gläubigen moralische Integrität. Die berühmte weiße Weste macht sie zum Prüfstein für die Vertrauenswürdigkeit der Christinnen und Christen. Dass wir uns Gott und seine Liebe zum Vorbild nehmen sollen, dagegen ist nichts einzuwenden. Aber so lesen wir, in jeder Lebensäußerung sollen wir dem großen Vorbild entsprechen, alles moralisch Anrüchige meiden. Ganz und gar Licht sollen wir sein, ohne jede Finsternis, rein und zuchtvoll. Schandbare, närrische oder lose Reden sollen wir unterlassen. Der Epheserbrief verordnet Christinnen und Christen moralische Perfektion. Licht gestalten, an Reinheit, Liebe und Selbstlosigkeit sollen wir sein, dazu möglichst asexuell. Das ist weltfremd. Durch zwei Jahrtausende hindurch hat dieses Bild von Christen und Christinnen als moralisch perfekten Menschen gewirkt. Oft unselig. Die Kirche hat mit diesem Bild Menschen geknechtet. Aber wie fast überall gibt es auch hier eine Ambivalenz. So verdankt sich das Mönchtum diesem Ideal. Das Gebot der Keuschheit, auch für Priester, führte allerdings dazu, Sexualität und Sünde nah aneinander heranzurücken oder gar in eins zu setzen. Andererseits bewahrten Mönche in den Klöstern vielfältiges Wissen und erweiterten es. Viel später im Pietismus wurde die moralische Besserung unter dem Stichwort Heiligung zum Leitgedanken. Andererseits hatte die tätige Nächstenliebe und die daraus erwachsende breite pädagogische Arbeit segensreiche Auswirkungen. Christinnen und Christen wollen und sollen die besseren Menschen sein oder werden. Wer wollte dem widersprechen? Moralisch integre Menschen sind bewundernswert, leuchtende Vorbilder und ein Segen für ihre Umgebung. Wer sollte Einwände dagegen haben? Trotzdem führt uns der Text in eine Moralfalle. Das Gefährliche ist der mit diesem Bild verbundene Anspruch. An dem kann ein Normalsterblicher nur scheitern. Weil aber niemand gern scheitert, Scheitern ist beschämend, muss dieses Scheitern vertuscht werden, muss eine Fassade aufgebaut und der Schein moralischer Perfektion aufrechterhalten werden. Nur so kann man den vermeintlich christlichen Ansprüchen genügen. Wozu solche Potemkinschen Dörfer führen und was sie verstecken, ist seit langem bekannt und in den letzten Jahrzehnten in beiden großen Kirchen deutlich zutage getreten. Sicher, es ist schön und verlockend, sich im Bild moralischer Perfektion zu sonnen. Man genießt Ansehen als Institution und als deren Vertreterin, Vertreter. Das Ansehen der Kirchen und ihrer Vertreter hing und hängt maßgeblich an der an sie gerichteten Erwartung, dass Christen und ganz besonders Geistliche und Kirchenführer bessere Menschen sein sollen. Damit ist die Moralfalle perfekt. Christlicher Glaube und moralisches Handeln werden in eins gesetzt. Und jeder moralische Fehltritt eines öffentlich bekannten Christen zum Beispiel wird zu einer Infragestellung des christlichen Glaubens insgesamt und der Institution. Für die Medien ist der moralische Fehltritt eines prominenten Christen ein besonderer Glücksfall, denn das Interesse der Menschen an entsprechenden Nachrichten steigt mit der Prominenz und Anstößigkeit des Verhaltens exponentiell und damit der ökonomische Gewinn der Medienhäuser. Das Ganze ist eine Falle. Zwar hat der christliche Glaube unbestreitbar Folgen für das menschliche Verhalten. Er verweist uns an unsere Nächsten und stellt deren Wohlergehen an erste Stelle neben unser eigenes. Das ist Verpflichtung und Anspruch. Es garantiert aber nicht die Einlösung dieses Anspruchs und das Gelingen christlichen Lebens. Das hat Paulus, der Apostel und Autor des Römerbriefs, in unmissverständlicher Weise klargestellt. Hören wir als Kontrast zum Epheserbrief den echten Paulus in Römer 3.
Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.
Wir sind allesamt Sünder. Das gilt für Juden wie heidnische Griechen, wie Christen gleichermaßen. Wir alle ermangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollen. Alle leisten wir uns moralische Fehltritte, sind egoistisch, manchmal lüstern oder lästern über andere. Oder etwa nicht? Jeder kann sich ja selbst einmal prüfen, wie viele der folgenden Fragen er oder sie mit Ja beantwortet. Bin ich schon mal zu schnell gefahren und bin ich dabei geblitzt worden? Habe ich schon einmal mit dem Auto oder Fahrrad eine rote Ampel überfahren? Habe ich schon einmal zu viel getrunken und bin ich schon einmal mit mehr als 0,5 Promille Auto oder Fahrrad gefahren? Habe ich bei der Steuererklärung schon mal geschummelt? Habe ich schon mal über andere Menschen gelästert? Habe ich schon mal zuerst an mich und nicht an den Nächsten und dessen Wohlergehen gedacht? Die Liste ließe sich fortsetzen. Vermutlich gibt es niemanden, der, Hand aufs Herz, nicht auf die eine oder andere Frage mit einem Ja geantwortet hat. Alle scheitern wir am Anspruch moralischer Perfektion. Und Paulus hat recht, da ist kein Unterschied. Sie sind allzusammen Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Das bedeutet nichts anderes als Glaube, Gottvertrauen und auch praktizierte Frömmigkeit machen uns nicht zu besseren, moralischeren Menschen. Und die Kirche ist keine moralische Besserungsanstalt, sondern eine Versammlung von Glaubenden und Zweifelnden zur Pflege des Glaubens. Die Pointe des christlichen Glaubens ist ja gerade die, dass Gott bei uns ist und zu uns hält, obwohl wir moralisch nicht perfekt, sondern Sünderinnen und Sünder sind. Paulus, der schreibt, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, fährt ja fort, ohne Verdienst werden sie gerecht aus seiner Gnade. Gottes Gnade gilt gerade uns Sünderinnen und Sündern, uns moralisch nicht Perfekten, uns, die wir keine Lichtgestalten sind. Das ist der Kern der Botschaft Jesu. Das ist der Kern auch der Lehre des Paulus. Das ist schließlich der Kern reformatorischen Glaubens. Dieser Glaube zielt auf Befreiung. Befreiung auch von moralischer Selbst- und Fremdüberforderung. Das ist das Evangelium und das ist in der Tat eine gute Nachricht. Amen. Wir beten, hilf uns, Gott des Lebens, hilf uns in dieser Zeit mit deiner Güte, mit deiner Gerechtigkeit, mit deiner Wahrheit. Hilf denen, die an deiner Güte zweifeln, die fragen, wo du bleibst, die sich vor der Zukunft fürchten, die sich aufreiben und nur Finsternis sehen. Hilf du, und antworte ihrer Not. Hilf denen, die nach Gerechtigkeit schreien, die hungern, die sterben, die von allen verlassen sind. Hilf du und sorge für ein gerechtes Leben. Hilf denen, die um Wahrheit ringen, die sich der Lüge verweigern, die dich suchen, die dir vertrauen, und Jesus nachfolgen. Hilf du deiner Gemeinde hier und in aller Welt. Mache uns zu Menschen, die aus deiner Güte leben, die Gerechtigkeit lieben, die seine Wahrheit bezeugen. Dies bitten wir in Jesu Namen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir Gott um seinen Segen. Gott segne und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.